Ich hatte diese Woche zwei Erkenntnisse. Die eine ist relativ unbedeutend und trotzdem will ich sie euch weitergeben. Und eigentlich haben die auch gar nichts miteinander zu tun. Und trotzdem finde ich es interessant. Ich war die Woche in der Schweiz zu einem Seminar und mir ist aufgefallen, das ist meine große Erkenntnis, das wusste ich schon vorher, ich wusste es schon, als ich hingefahren bin, aber trotzdem war ich wieder neu erschrocken. Erkenntnis 2, hier oben kommt Erkenntnis 1, ist, die Schweiz ist sehr teuer. Sehr teuer. Ich war abends essen, Montagabend war ich essen, da war ich Thai essen. Es war jetzt ein kleiner Thai-Laden, jetzt auch nichts Besonderes, war ein gutes Thai-Gericht. Aber halt, ja, bei meinem Thai-Imbiss 6 Euro, da 32 Schweizer Franken, das sind ungefähr 29 Euro. Das Bier, also von Bier kann man fast nicht sprechen, 0,2. 4 Schweizer Franken. Ich habe es mal hochgerechnet auf dem Seidler als Franke, muss man es machen. Komme ich auf 10 Schweizer Franken. Das sind ungefähr 9 Euro. Da ist mir aufgefallen, das Bier auf dem Oktoberfest ist wahnsinnig günstig. Also, die Schweiz ist sehr teuer. Ich war beim Essen eben und habe mir immer gedacht, nicht rechnen, nicht rechnen, einfach nicht nachrechnen. Und das Gute ist in der Schweiz, das Geld, ich habe mal der 50-Franken-Schein mitgebracht, sieht eh aus wie Spielgeld. Also nicht rechnen, nicht rechnen. Danach ziehst du dein Spielgeld raus und dann zahlst du damit. Gut. Meine zweite Erkenntnis, meine erste, die fand ich schon viel besser und auch viel klüger. Die erste ist, ich bin reich. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt finanziell, also je nachdem, mit wem man sich vergleicht, bin ich vielleicht schon sehr reich. Wir leben sowieso in einem reichen Land, aber ich bin auf eine andere Art und Weise, lebe ich in einem unglaublichen Reichtum. Ich habe die besten Beziehungen. Ich kenne den Chef, den CEO, den Creative Producer einer der größten Organisationen weltweit. Ich kenne unser Kirchenoberhaupt. Ich meine jetzt nicht den Papst. Und ich kenne ihn persönlich. Er kennt mich und akzeptiert mich trotzdem und will mich als Teil von seiner Truppe haben. Ich habe gedacht, wow, in welchem Reichtum lebe ich eigentlich? Hey, was gibt es Wichtigeres als gute Beziehungen? Ich habe auf der ganzen Welt, habe ich Geschwister und viele davon würden ihr letztes Hemd für mich geben. Nicht, weil sie mich kennen würden und weil sie mich so schätzen, sondern weil wir Geschwister sind. Wirkliche Geschwister im Glauben. Und das ist viel wert. Hey, was für ein Reichtum habe ich eigentlich? Ich habe dieses Buch hier. Und es ist für manche ein nettes Geschichtenbuch oder für manche auch ein Geschichtsbuch oder wie auch immer. Aber in diesem Buch steht unheimlich viel darüber drin, was Gott auf dieser Welt alles schon gemacht hat. Da steht drin, wie Gott mich sieht. Da entdecke ich, wer er ist. Dieses Buch ist ein Zeuge dessen, was Gott tut. Und es ist ein verdammt guter Zeuge. Und wenn jemand denkt, gegen dieses Buch ein Impeachment-Verfahren anstimmen zu müssen, zu sagen, das können wir doch absetzen, das ist doch alles Mist, das taugt doch nichts. Hey, dieses Buch ist für sich selbst Zeuge von der Wahrheit. Und jedes Impeachment-Verfahren muss bei diesem Buch einfach abprallen. Das ist ein guter Zeuge. Dieses Buch braucht auch keinen Anwalt. Manche Christen denken irgendwie, sie müssen der Anwalt der Bibel sein und irgendwas beweisen zu müssen. Dieses Buch, du musst gar nichts beweisen. Und wenn dieses Buch einen Anwalt braucht, kann ich dir versichern, dann bist du der Letzte, den dieses Buch braucht. Weil dieses Buch ist an sich der beste Zeuge der Wahrheit Gottes. Ich bin reich. Ich kann da drin lesen. Ich kann auch nicht darin lesen. Dann bin ich selber schuld. Ja. Aber ich bin reich. Ich lebe in unheimlichem Reichtum. Und das ist meine wichtigste Erkenntnis, die ich heute mit euch teilen will und die mir wichtig ist, dass ihr die heute mitnehmt. Dass ihr die Haltung mitnehmt, ich bin kein armer Schlucker. Auch wenn es manchmal echt knapp ist in meinem Leben und es vielleicht manchmal gerade so reicht. Aber ich lebe in einem unglaublichen geistlichen Reichtum bei Gott. Und jetzt wollen wir den Text angucken, den Bibeltext. Und der ist jetzt ein Brett. Der ist echt ein Brett. Der liegt einem wie ein Stein im Magen. Der Anfang war jetzt nett, jetzt müsst ihr kurz durchatmen. Das ist nicht so ganz einfach zu verkraften. Aber es ist ein genialer Text. Der reiche Mann und Lazarus. Steht in Lukas 16, Abvers 19. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser tauche und mir die Zunge kühlt. Denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest. Während Lazarus nichts hatte, so wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das ist ein Brett, dieser Text. Am meisten hat mich schockiert, dieses Herz des reichen Mannes, der den Armen erstmal nicht sieht, überhaupt nicht wahrnimmt. Und dann auch noch im Hades, im Totenreich, hier geht es nicht um die Hölle, gell, hier geht es ums Totenreich. Und im Totenreich immer noch nicht zur Einsicht kommt, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Im Gegenteil. Er sagt, der Lazarus, ja, der soll mir mal dienen, der soll mal hier mir einen Tropfen Wasser geben. Das ist auch so ein Dienertyp. Der soll mir mal was Gutes tun. Und dann beschwert er sich auch noch, dass ihm das nicht erzählt worden ist, welche Qualen oder welche Strafe auf ihn wartet. Im Gegenteil, er macht noch Vorwürfe. Er sagt, es war hier falsche Informationspolitik, man hat mich nicht ordentlich informiert und es könnte jetzt bei meinen Brüdern vielleicht nochmal anders machen. Keine Einsicht, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Sein Herz bleibt hart bis zum Ende. Um wen geht es hier eigentlich? Das möchte ich mit euch anschauen. Um wen geht es hier? Also wir haben hier erstmal diesen reichen Mann. Schauen wir mal, ob wir ein schönes Bildchen hinkriegen. So, dieser reiche Mann ist gekleidet in Purpur. Purpur ist ein Stoff, diese mit dieser roten Farbe, gell, mit den Schnecken. Das ist eindeutig ein Königsstoff. Also das haben nur Könige an. Also dieser Mann, der ist sehr reich, sehr vermögend. Er hat Macht, er hat Einfluss. Dann ist er gekleidet, lesen wir, in Leinen. Leinen ist ein Stoff, den die Priester tragen. Aus Flachs ist es gemacht, sehr teuer, dafür bügelfrei. Praktisch und sehr reißfest. Also Leinen, ganz toller Stoff, kann man oft waschen und super. Priesterkleider. Also wir wissen, wer dieser Mann ist. Er ist hat königliche Würde, er hat Macht und er ist Priester. Er hat Zugang zum Tempel. Was erfahren wir noch über ihn? Er hat 5 Brüder. Das ist auch interessant. Und es gibt Ausleger, die sagen, wir wissen, wer das ist. Man kann das sogar sagen. Jesus erzählt ja diese Geschichte, dieses Gleichnis. Und seine Zuhörer, die haben schon vor Augen, wen er meinen könnte. Wir wissen es heute nicht, weil wir nicht in der damaligen Gesellschaft leben. Und manche Ausleger sagen, es ist eindeutig, 5 Brüder hat in der Bibel einer, das ist Judah. Und von dem Judah ist entstanden das Südreich. Und Judah ist reich. Zumindest haben die einen reichen König, den Herodes, der unheimlich viel gebaut hat damals. Also Reichtum, Macht, es strahlt nach Macht aus, auch wenn es nur Provinz war im Römischen Reich. Trotzdem, ja, mächtig, prachtvoll, hat sich schon einen Namen gemacht. Und dann hat Judah den Tempel, die Anbetungsstätte, wo man zu Gott kommt. Judah hat viele Priester. Sadduzäer sind es oft, reich mit Menschen, die was zu sagen haben. Da ist der Hohe Rat. Diese ganze Priesterkaste, ja, das ist, die kennen sich, die sind auch irgendwie verwoben mit der Politik, die haben Macht, die haben Einfluss, die können alles lenken und leiten. Wenn Jesus hier meint, ist dieses Elite-Juda. Klar, es gab damals auch arme Leute. Auch in Juda. In Galiläa gab es ganz viele arme Leute, aber auch in Juda gab es damals arme Leute, wie diesen Lazarus. Aber sobald du einen Zugang hattest zum Tempel, sobald du irgendwie in der Gesellschaft mit dabei warst, wie zum Beispiel die Pharisäer, das waren oft auch einfache Bauern oder Handwerker oder sowas, und trotzdem, ja, die hatten einen Zugang, die hatten einen Stand, die hatten was zu sagen. Und der Arme in dieser Geschichte ist der Lazarus. Wie malt man jetzt einen Lazarus? So hat er ausgesehen, ja. Zwischen diesen beiden war eine unüberwindliche Kluft. Lazarus bedeutet im Griechischen so viel wie hilflos, ohne Hilfe. Keiner hilft dir. Und so ging sie. Er hat sich an das geklammert, was er hatte. Er ist zu dem Reichen vors Haus gegangen und hat gehofft, dass ab und zu mal irgendein Müll rausfliegt, wo man noch was abnagen kann. Das war seine Hoffnung. Aber er hatte nichts. Er ist durch alle Raster durchgefallen. Er hatte auch keine medizinische Versorgung mehr. Keiner hat sich um ihn gekümmert. Keiner hat sich um ihn geschert. Er war hilflos, total am Ende, total verloren. Wir lesen, er hatte Geschwüre. Geschwüre waren damals immer ein Zeichen dafür, da ist Sünde. Ja, oh, da ist Sünde, da ist jemand, ja, der ist krank, der ist ganz arg krank. Ja, der muss ganz schön viel ausgefressen haben vor Gott. Also dieser Lazarus, der hat keinen Zugang zu dem, wo der Zugang hat. Der darf nicht in den Tempel rein. Du in den Tempel rein? Niemals. Ja. Lazarus hat keinen Zugang. Er ist gebrandmarkt als Sünder. Geht auch noch eiter. Eiter ist etwas ganz Ekliges, wenn es auch noch was rausläuft. Ja. Totes Gewebe kannst du abschaben. Aber Eiter, was rausläuft, bäh, ist am Ende noch ansteckend und geh weg, ja, ganz weit weg. Und die Hunde lecken an seinen Geschwüren. Hunde waren damals Zeichen für die Heiden, für die Ungläubigen, für die, es gab damals keine Schoßhunde oder irgendwie Haustiere als Hunde. Hunde waren immer Straßenköter. Die haben sich immer ernährt von Abfall und Aas. Und wenn die da dran lecken, bäh. Dieser Mann ist absolut am Ende. Ist eigentlich kein Teil mehr der Gesellschaft, der ist eigentlich ein Tier. Und er hat sicher keinen Zugang hier zu uns oder irgendwo. Nein, bitte nicht. Vielleicht hilft dir irgendjemand anders, wir nicht. Hilflos, am Ende. Ich finde es besorgniserregend in unserer Gesellschaft, dass wenn soziale Probleme analysiert werden von gewissen Parteien, dass sie immer auf den Lazarus schauen und sagen, diese Typen sind schuld. Die, die unser Sozialsystem aussaugen, die Kranken, die unsere Krankenkassenkassen leeren, die sich nicht im Griff haben, die machen uns kaputt. Und dann kommen auch noch Menschen aus Afrika oder aus anderen Ländern, die uns auch noch aussaugen, bis aufs Letzte, ja, die uns am Ende auch noch unsere gute deutsche Seele wegnehmen wollen. Aber wenn man jetzt hier so drauf schaut und das Ganze sieht, man muss immer das Ganze sehen, muss man sagen, soziale Probleme sind oft viel größer. Und das Problem liegt vielleicht auch ganz anders, an einer anderen Stelle. Hilflos. Lazarus ist hilflos. Das Schöne ist, es kommt in der Geschichte eine Wendung, die ist überraschend. Die hat auch was mit dem Namen vom Lazarus zu tun. Nämlich im Hebräischen heißt Lazarus, also das ist jetzt griechisch, hilflos. Im Hebräischen heißt Lazarus, Gott hilft. Das ist eine Ironie. Ja? Im Griechischen bist du hilflos, im Hebräischen ist der Gott an deiner Seite. Ja? Eliezer, kommt der Name her, heißt Gott hilft. Und dann passiert in der Geschichte etwas, was ein Stück weit jetzt überraschend ist, nämlich die sterben. Also erstmal wird hier deutlich gemacht in der Geschichte, da gibt es so eine tiefe Kluft zwischen den beiden, die ist unüberwindlich und der reiche Mann, der hat wahrscheinlich auch noch einen Vorhang hochgezogen, weil er sich gedacht hat, das will ich nicht mit ansehen. Ja, den Vorhang, den errichten wir mal hier, auf der Seite. So, nur nicht sehen müssen, nicht mitkriegen, wie schlecht es dem geht. Und was das auch für ein schlimmer Mensch ist, ja, was für ein verkehrter Mensch. Und da ist diese Kluft und dann sterben die beiden und kommen hier ins Totenreich. Und wir lesen von dem Lazarus, dass er auf einmal erlebt, wie Gott ihm hilft und er sitzt auf einmal im Schoß Abrahams. Übrigens, die Geschichte ist nicht so wörtlich zu nehmen. Es ist eine Beispielgeschichte. Es geht hier nicht um ewige Wahrheiten, es geht auch nicht um Himmel oder Hölle, sondern Jesus spricht vom Hades. Nur Luther hat es mal mit Hölle übersetzt und dann haben manche gedacht, ah, interessant, ja. Hier wird über Himmel und Hölle geredet. Nee, hier geht es ums Totenreich. Der Hades ist ein Ort, wo die Toten erstmal hinkommen und wo die dämmern. Es ist ein Dämmerland. Ja? Du dämmerst da einfach nur vor dich hin, wie bewusstlos. Und es ist ein Ort, wo du keine Wahrnehmung hast. Du siehst nichts, du hörst nichts, du schmeckst nichts. Es ist ein Ort, da bist du einfach taub. Wenn Jesus jetzt hier dann Gespräche auf die Beine stellt, dann ist es ein Beispiel. Er erzählt eine Geschichte, will aber was anderes deutlich machen. Es geht ihm nicht um Himmel und Hölle, sondern es geht ihm um dein und mein Leben hier und jetzt. Es geht ihm um Juda. Jetzt sitzt Lazarus im Schoß Abrahams. Und das ist ein wunderschönes Bild, weil wer sitzt bitte im Schoß? Wen von euch würde ich in meinem Schoß sitzen lassen? Niemand. Niemand, nee. Auf meinem Schoß, oder der Hebräer sagt, wörtlich übersetzt die Leibesbucht, das ist der Ort, der entsteht, wenn ich so die Arme ausbreite. Das ist so der Ort, da passiert Liebe. Ja? Im Hebräischen hat immer, auch Liebe ist nichts Abstraktes, was irgendwie im Kopf oder im Bauch durch Schmetterlinge oder so, sondern Liebe passiert, ereignet sich hier, an dem Ort, da wo Kinder zu mir kommen, meine, und ich die erdrück, wo meine Frau sich einfach mal auf meinen Schoß setzt. Die lasse ich dahin, aber sonst niemand. Es ist der Ort der intimsten Liebe. Da in dieser Leibesbucht Abrahams findet Lazarus Trost. Auf einmal ist er der reichste Mensch der ganzen Welt. Es geht ihm richtig gut. Gott ist gerecht. Gott schenkt ihm das, was er all die vielen Jahre schmerzlich vermisst hat, nämlich dazuzugehören. Der war immer Outsider. Immer Outsider, nie dazugehören. Das war immer der Insider. Er war immer vorne mit dabei, überall eingeladen und ihm ging es richtig gut. Und er kommt jetzt auch in diesen Hades und er nimmt wahr, hier geht es mir nicht gut. Er spürt auf einmal eine Kluft Schoß Abrahams. Dabei ist er doch immer der, der gesagt hat, ich gehöre zu Abraham. Als er den Abraham anspricht, nennt er ihn sogar seinen Sohn. Abraham sagt, du bist mein Sohn. Aber diese Kluft, die ist immer noch da. Und Abraham macht ihm deutlich, diese Kluft ist nicht hier entstanden. Das ist die Kluft, die du gelebt hast dein ganzes Leben. Die setzt sich ja hier noch fort. Das ist deine Kluft. Du hast dich abgeschnitten. Jesus macht deutlich, du Juda, ihr Priester, ihr Schriftgelehrten, ihr Sadduzäer, ihr Pharisäer, ihr Reiche, ihr habt immer gedacht, ihr wärt die Türsteher zum Reich Gottes. Ihr müsstet euch aufstellen und bestimmen, wer hier rein darf und wer nicht. Und ihr habt Regeln aufgestellt, wie man zu leben hat, bevor man kommen darf. Als Türsteher habt ihr einen guten Job gemacht. Viele durften nicht rein. Lazarus hatte keinen Zugang. Zu schlecht. Zu krank. Kein Zugang. Und jetzt müsst ihr erleben, dass ihr als Türsteher auf einmal vor dem Hades steht und merkt, Schuss Abrahams, ich komme da nicht mehr ran. Ich bin abgeschnitten. Ich bin weit weg. In diesem Gleichnis geht es nicht ums Geld. Es geht um viel mehr. Es geht darum, wie gehe ich mit dem geistlichen Reichtum um. Und ich bin reich. Ich bin stinkereich. Ich habe von Gott alles bekommen. Ich habe alles bekommen. Es gibt diesen Vers, Lukas, drück mal eins weiter. Den liebe ich. Den habe ich bekommen, als ich mich damals für Jesus entschieden habe. Unter Tränen habe ich gesagt, Jesus, ich will mit dir leben. Wie wird man eigentlich reich bei Gott? Wie wird man reich bei Gott? Was muss ich tun? Wie sammelt man sich eigentlich Schätze im Himmel? Wie geht denn das? Wisst ihr, was das Schöne ist? Ich muss dafür keinen Finger krumm machen. Sondern reich bei Gott werde ich, indem ich mich einfach hinstelle und sage, ich habe nichts. Oder ganz wenig. Darf ich dein Kind sein? Nimmst du mich an als dein Kind? Und wahrscheinlich sagt Gott dann, ja, voll gut. Das Problem ist nur, ich habe schon so viele Kinder. Es sind manche harte Brocken dabei. Ich kann dich jetzt nicht noch aufnehmen, das würde jetzt meine Kapazitäten sprengen, aber ich verspreche dir, wenn du irgendwas hast, irgendein Problem, du kannst dich jederzeit an mich wenden. Ich werde dir auch helfen, soweit es in meiner Macht steht. Ist doch okay, oder? Verstehst du doch. Wenn ich komme und sag, Herr, darf ich dein Kind sein? Dann streckt er die Arme aus und sagt, wow, endlich. Hey, wie lange habe ich gewartet auf den Moment? Ich habe mich so drauf gefreut, dass du kommst. Und natürlich nehme ich dich an als mein Kind. Gott kann nicht genug Kinder kriegen. So werde ich reich bei Gott. Ohne irgendwas zu haben, ohne einen Finger krumm zu machen, kriege ich schon alle Schätze. Ist ja die Frage hier in diesem Gleichnis ist nicht, wie werde ich reich bei Gott, sondern wie kann ich all meinen Reichtum verlieren? Das ist doch nicht schlecht, dass Juda reich ist. Wir haben ja alles bekommen von Gott. Sie sind doch die Gesegneten. Die Frage ist, wie kann es passieren, dass dieser ganze Reichtum am Ende einfach Klospülung, alles weg, nichts mehr. Wie werde ich arm bei Gott? Indem ich meinen Reichtum nutze, um anderen Menschen den Zugang zu verwehren zu Gottes Liebe. Indem ich sage, ich bin reich. Das reicht doch, oder? Wenn ich reich bin, bitte schön reich. Wo leben wir in dem Bewusstsein, dass wir reich sind? Stinkereich bei Gott. Und deswegen was weitergeben können an andere, die nicht so reich sind, die nicht so viel haben, die noch nichts davon gehört haben. Und es hat nichts mit dem Geldbeutel zu tun. Könnt ihr alles stecken lassen. Ich will nicht euer Geld. Sondern es hat was damit zu tun, dass wir geistlich reich sind. Es hat was mit meiner Haltung zu tun. Ich habe eine Bäckersfrau, also die ist Verkäuferin, und die finde ich toll. Ich gehe liebend gern bei ihr in den Laden rein, weil die immer so tut, als wäre alles ihrs. Hier ist alles meins, kannst du dir was aussuchen. Die hat immer einen freundlichen Spruch auf den Lippen. Immer einen witzigen Spruch. Die lächelt alle Kinder an und ist super freundlich. Und manchmal sagt sie aber auch ehrlich, was sie denkt. Aber es ist einfach nur schön. Ich mag diese Frau. Vielleicht sollte ich es immer sagen. Wenn sie nicht da ist, ist eine Kollegin von ihr da, die ist fast so gut. Und ich habe mir gedacht, so will ich leben. Ich bin reich. Ich gebe von Herzen. Ich habe die Haltung, ich kann was geben. Ich kann Menschen begegnen in diesem Ich bin reich. Nicht überheblich, nicht selbstherrlich wie Judah. Nicht so, ich bin reich, aber bitte nimm mir nichts weg. Judah hat gelebt, als wäre es arm, als hätte es nichts zu geben. Wenn du was weggibst, ist es weg, ist alles weg, weg, weg. Muss ich alles behalten, muss ich alles raffen. So leben wir manchmal. Wir leben manchmal so, dass wir sagen, es reicht. Reicht gerade so. Das ist so eine Haltung, die wir oft im Leben haben. Wir laufen so durch, so reicht gerade. Passt schon. Ich habe nicht wenig, auch nicht viel. Es reicht. Und Jesus lädt uns mit diesem harten Gleichnis ein, zu sagen, bitte, wenn du ehrlich bist, mach das Tee einfach weg. Es reicht nicht nur, sondern du bist reich. Und jetzt möchte ich euch diesen Vers vorlesen. Und der ist so stark. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du uns reich gemacht hast. Nicht durch unsere Werke, durch das, was wir versucht haben zu bekommen. Ich danke dir, dass deine Schätze im Himmel immer Geschenke sind. Alles Geschenke, große Geschenke. Herr, schenk mir eine Haltung, die das begreift, die das lebt in die Welt hinein. Wir haben so viel zu geben, wir haben so viel den Menschen zu geben. Herr, zeige uns in der Woche, wo wir unseren Reichtum teilen können, wo wir auf der Arbeit, unseren Kollegen, in der Familie, da wo wir sind, Menschen sein können, die reich sind. Und gerne geben. Amen.